Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Am 4. März 1993 und um nicht große Vorreden zu machen, fangen wir gleich an mit den kürzeren oder Kurzmeldungen bzw. mit der Übersicht über das, was dann danach kommt. Zunächst erstmal etwas zur Asylgesetzgebung. Da gab es heute die erste Lesung im Bonner Bundeshaus, dort in diesem Wasserkopf, und dazu einige Beiträge und auch noch ein paar Zitate zu dem, was dort passiert ist.
Ja. Als zweites kommt dann eine kurze Information über die Streichung der Frauenstelle in Emding.
Danach wird es was geben über eine geplante Menschenkette, die sich gegen den Krieg in Bosnien richtet, die am 14.03. hier im Dreiländereck stattfinden wird.
Schließlich als vierter Beitrag etwas zur Schweiz. Dort sollte gestern der Versuch gestartet werden, eine Schweizerin zur Bundesrätin zu wählen, eine Schweizerin aus dem fortschrittlichen Teil der SozialdemokratInnen, dass das nicht gelungen ist und was dazu eigentlich alles nun zu denken ist, dazu im vierten Beitrag. Wer kommt jetzt? Ach, das bin ich auch. Dann gibt es etwas zu einer Reise in die Türkei, und zwar von einer Gruppe von Leuten, die der Menschenrechtsbewegung und der Friedensbewegung hier in Deutschland angehört, die trotz diesem oder gerade auch deswegen in die Schweiz fährt.
Dann dokumentieren wir einen Bericht zu einer Konferenz, die letztes Wochenende stattgefunden hat, zu der Verhaftung des Führers des Sendero Luminoso, des Leuchtenden Pfades in Peru, des Abimael Guzmán.
Und dann als letzter Beitrag ein bisschen über die Situation von Costa Rica in Bezug auf die Bananen und die Situation der Arbeiter vor allem vor Ort.
Alles dies in der folgenden Stunde und telefonisch auch noch zu erreichen unter der Nummer 0761 31 028. Die Mitgliederversammlung vom Freundeskreis von Radio Dreieckland gestern Abend fand sich statt in Freiburg. Der ordentliche Teil mit Wahl- und Vorstandsbericht, den können wir uns hier sparen. Im zweiten Teil wurde dann diskutiert, eine Stellungnahme vom Freundeskreis zur Verhaftung des Mitarbeiters Stefan Waldberg. Diese Diskussion mündete in zwei Briefen an den deutschen Außenminister und den türkischen Botschafter in Bonn, in dem unter anderem folgende Forderungen aufgestellt worden sind: natürlich die Freilassung von Stefan Waldberg zu erreichen und sich dafür einzusetzen, die Morde und Gewalttaten an Journalisten in der Türkei aufzuklären, für eine freie Berichterstattung einzutreten, und verurteilt wurden natürlich auch die massiven Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. Weiteres Thema in dem Freundeskreis Hauptversammlung, Mitgliederversammlung waren die Probewochen von Radio Dreieckland vor nun schon wieder zwei Wochen. Heraus hat sich ungefähr eine Meinung kristallisiert, dass das Morgenradio insgesamt eigentlich ganz gut gelaufen ist, wenn es auch im Einzelnen vielleicht noch verbesserungsfähig ist. Also ab 6 Uhr wurde ja gesendet. Hingegen war der veränderte Nachmittag nicht gut genug strukturiert, und es bleibt zunächst einmal offen, was nun weiter passiert. Denn ein direkter Arbeitsauftrag von der Mitgliederversammlung ist nicht erteilt worden für diese oder jene Veränderung. Sicherlich aber wird es in der allernächsten Zeit zur morgendlichen Stunde auf Radio Dreieckland dann mehr zu hören geben.
In der BRD ist nun die Zeit der Grundrechtsstreichungen. Heute wurde in Bonn über die Streichung des Grundrechts auf Asyl diskutiert. Im Folgenden geht es um ein anderes Grundrecht. Das Grundrecht auf freie Wahl des Wohnortes wird ebenfalls in Frage gestellt. Dazu gibt es einen konkreten Fall aus Freiburg. Ein Mensch aus Osteuropa, der seit 15 Jahren in der BRD lebt, anerkannt als politischer Flüchtling, soll aus seinem Domizil vertrieben werden. Er ging davon aus, dass er seine Behausung selbst wählen kann, wie es das Grundrecht auf freie Wahl des Wohnsitzes auch vorsieht. Deswegen zog er aus der Stadt, die er aus vielen Gründen nicht mag, in den Wald, baute sich eine Hütte und lebt dort seit Oktober. Die Verwaltung will das nicht dulden. Schon einmal wurde der Mensch vertrieben. Auf einem Campingplatz in Freiburg störte er die kleinbürgerliche Gartenzwergkultur der dort sich einigelnden Camper. Er wehrte sich gegen die üblichen Sprüche, die in solchen Bereichen blühen, wie zum Beispiel, Juden muss man kastrieren. Dagegen lehnte sich der Mensch aus Osteuropa auf, was ihm etliche Drohungen und die Vertreibung einbrachte. Aber auch in seiner neuen Zuflucht wird er nicht geduldet. Schon seit Jahren fordert er die Einbürgerung, die ihm, dem anerkannten politischen Flüchtling, verweigert wird. Nun soll er gegen seinen Willen wiederum vertrieben werden. Das Grundrecht auf freie Wahl des Wohnortes ist dahin. Alltag in der BRD.
Argentinien. Die Weinindustrie in der Krise? Vielleicht. In der Provinz San Juan gibt es viel Sonne, Berge, die richtige Landschaft, der beste Boden und fantastisches Klima für sehr gute Weinberge. Aus San Juan und Mendoza kommen sowieso die besten argentinischen Rotweine. Ausgerechnet aus San Juan kommt der mit Methylalkohol gepanschte Wein, dessen Genuss schon 32 Todesopfer gefordert hat. Der Wein war eine billige Sorte, die Vino de Mesa genannt wird, Tafelwein. Und logischerweise sind die Opfer keine wohlhabenden Argentinierinnen, die auch das Geld für den Aufenthalt im Krankenhaus haben. Und Geld musst du in Argentinien haben, wenn du krank bist.
Eine wichtige Grundsatzentscheidung für Flüchtlinge fällte jetzt das Verwaltungsgericht Freiburg. Und zwar ging es dabei um den Fall einer fünfköpfigen Familie aus Pristina im Kosovo, das ist eine serbische Provinz, deren Asylantrag vom Bundesamt abgelehnt wurde und die am 5. März 1992 vom Landratsamt Emmendingen den Ausweisungsbescheid bekam. Über die Klage wurde jetzt vor dem Freiburger Verwaltungsgericht verhandelt. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass der Familie unabhängig von der individuellen Verfolgung allein schon aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur albanischen Volksgruppe Verfolgung drohe.
Wenn die Überwindung der vielfältigen Hürden als Asylbewerber hier dann erstmal leben kann, soll künftig auf Schritt und Tritt wie die anderen Ausländer, wie Türken, Italiener, Spanier und andere, die als Arbeiter, Arbeiterinnen zu uns kamen, spüren, dass er eben nicht zu den Deutschen zählt. Die Herrenvolk-Vorstellungen von dereinst lassen im Hintergrund grüßen. Die Herrenvolk-Vorstellungen von dereinst lassen im Hintergrund grüßen. Und das ist das Schlimmste mit an diesem Vorhaben, der wohl überwiegenden Mehrheit leider in diesem Hause. Es wird systematisch, verfassungsrechtlich und gesetzlich eine weitere Mauer zwischen Deutschen und Ausländern aufgebaut. Es wird dem dumpfen, rassistischen und ausländerfeindlichen Instinkten in weiten Bereichen der deutschen Bevölkerung nachgegeben, statt sie zu bekämpfen und zu ächten. Allerdings, das vergessen Sie hier auf der Rechten immer wieder, diese Politik wird sich gegen uns richten. Dieses Land ist nicht mehr in der Situation der 20er oder 30er Jahre. Deutschland ist in wichtigen Bereichen international geworden. Zu begrüßen ist, dass die UN-Menschenrechtskommission und andere internationale Organisationen Deutschland künftig wegen der zahlreichen Menschenrechtsverletzungen gegenüber Ausländern und Ausländerinnen beobachten werden.
So eine der wenigen kritischen Stimmen bei der ersten Lesung im Deutschen Bundestag zur Neuregelung oder Abschaffung des Asylrechts. In der Woche vom 26. bis 30. April 1993 wird die letzte Lesung im Deutschen Bundestag stattfinden. Heute Morgen war der Auftakt im Parlament und zu Anfang vom deutschen Innenminister wurde auch nicht mit Lob gespart an die richtige Adresse.
Ich bedanke mich beim Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Hans-Ulrich Klose, der in einem öffentlichen Interview
ausdrücklich Kritik am Bundesinnenminister zurückgewiesen und erklärt hat, Deutschland geht gerade mit Polen und der Tschechischen Republik in besonders fairer Weise um.
Das mag der SPD zwar nicht passen, so in aller Öffentlichkeit doch gelobt zu werden, aber es wird wohl stimmen. Ansonsten hat sich die deutsche Regierung in Gestalt ihres Innenministers Seiders heute wieder im Aufnehmen von neuen Zahlen geübt.
Januar 1992 sogar von 140%. Die Dunkelziffer liegt bei dem 4- bzw. 5-fachen. Das heißt, die 5-fache Zahl, davon müssen wir ausgehen, sind illegal in unser Land gekommen. Und die Februarzahl ist weiter gestiegen. 15. und 16. Februar haben 33 Staaten die Herkunftsländer, die Transitländer und die Zielländer festgestellt, dass die illegale Einwanderung in diesem Ausmaß eine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und Stabilität darstellt, die Schleusertätigkeit als eine besonders verwerfliche Form der Kriminalität verurteilt und die Verantwortung aller Staaten bekräftigt zur Verhinderung illegaler Wanderbewegung. Und deswegen erwarte ich und bitte ich, dass meine Maßnahmen zur stärkeren Grenzkontrolle von niemandem verunglimpft werden als Versuch, eine neue Mauer aufzubauen, sondern verstanden werden als notwendige Maßnahmen gegen illegale Zuwanderung, gegen Schleuser und für die...
Die Realität des neuen Gesetzes ist nicht deutlich genug zu beschreiben. Es geht nicht nur um die Änderung elementarer Eckpfeiler der aus den Lehren des Faschismus entstandenen, der formellen Regelung des Artikel 16. Es geht auch um die Ausweitung der Lagerhaltung für Flüchtlinge, um die noch schnellere Abschiebung bereits an den Flughäfen, um die sogenannte Drittlandregelung, wie eben ja gehört, mit den scheinbar sicheren Nachbarländern, in der Presse bereits unter anderem als neuer Überfall auf Polen erwähnt. Der neue Gesetzesentwurf zeige, so heute Morgen die PDS-Abgeordnete Ulla Jelpke, dass man mit der SPD alles machen kann. Sie sind dazu da, den schon fertig verpackten Komplex noch mit einem Knoten zu versehen, zu dem sie ihren Daumen hergeben dürfen, um das Paket zu schnüren. Das neue Gesetz wird nicht nur die Ausweitung der Lagerpolitik, auch die Ausweitung von sogenannten Sachleistungen statt Geldleistungen und die rigorose Abweisung an den Grenzen zur Folge haben, sondern auch die verschärfte Durchsuchungsbefugnis in den Lagern, in denen die Flüchtlinge leben müssen. Auch die Einrichtung eines Arbeitsdienstes, zynischerweise auch noch als Motivation gedacht. Und die Einführung von Einzelrichtern auf Probe, die dazu noch mit Prämien in diesen Job geworben werden sollen. Das alles erscheint da nicht mehr ganz als unrealistisch und wurde heute Morgen aber auch schon relativ klar gedeutet.
Die heutige Debatte ist grundgesetzwidrig, nicht nur, weil hier und jetzt über Folgegesetze eines veränderten Artikel 16 debattiert wird, obwohl noch kein Artikel 16 noch in der alten Form gilt und an den Gesprächen dazu sind ja immer nur bestimmte Parteien beteiligt, sondern weil in den vorgelegten Entwürfen Artikel 1, 2 und 3 des Grundgesetzes in Geist und Inhalt außer Kraft gesetzt werden. Es ist Realität, dass die etablierten Parteien in der BRD in beschämender Einmütigkeit sich ermächtigt fühlen, die Würde des Menschen zu verletzen und den Grundsatz, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, aufzuheben.
Und während der Innenminister Seiters mit Zahlen über die letzten Flüchtlinge argumentiert, versuchte die PDS-Abgeordnete mit ganz anderen Zahlen zu argumentieren, die deutlich an Realitätsgewinn zeigen.
Nach dem vorgelegten Entwurf erfolgt eine generelle Kürzung der Leistung auf ein Viertel des durchschnittlichen Sozialhilferegelsatzes von 501 Mark auf 360. Die generelle Streichung eines Mehrbedarfszuschlags, zum Beispiel für ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, werdende Mütter. Die generelle Priorität der Ausgabe und Leistung in Form von Sachleistung oder bestenfalls von Wertgutscheinen und nur in Ausnahmefällen von Bargeld. Die Reduzierung des einem Erwachsenen frei verfügbaren Bargeldes auf 80 Mark monatlich, das heißt auf 16% des durchschnittlichen Sozialhilfesatzes. Und das reicht ja im gegebenen Fall oftmals nicht mehr für einige Schachteln Zigaretten und vielleicht noch für Porto, um Rechtshilfebeistand zu beantragen oder mögliche Fahrkosten, die entstehen. Genauso ist die Realität. Diese angestrebten gesetzlichen Regelungen definieren somit einen neuen Minimalstandard des notwendigen Existenzminimums. die Grundaufgabe der Sozialhilfe. Ich zitiere, dem Empfänger der Hilfe die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht, wird damit auf eklatante Art und Weise über Bord geworfen. Politisch und medienmäßig vorbereitet ist das die Umsetzung nationalistischer Biertischparolen. Es ist bitter, dass führende Teile der deutschen Sozialdemokratie mit der grundsätzlichen Billigung der Senkung der Leistung an Asylbewerber im sogenannten Asylkompromiss im Dezember vergangenen Jahres diesen strukturellen Rassismus unterstützt.
Solche harten Worte riefen natürlich den Vorsitzenden dieser Redeleitung auf den Plan.
Und ich glaube, dass hier niemand im Saal ist, der gegen das Grundgesetz verstoßen will.
Er muss mal richtig gucken. Von inhaltlicher Auseinandersetzung kann man nicht viel erwarten. Die Zeit für die Darstellung auch kritischer Positionen ist viel zu kurz. Deshalb bleibt auch alles plakativ. Trotzdem zum Schluss dieser kleinen Reden noch einen Auszug aus dem, was Ulrich Briefs heute Morgen erzählt hat.
Die entscheidenden Fragen haben wir uns jedoch selbst zu stellen. Wie ist es möglich, dass in diesem hochmodernen Land, international tätig wie kaum ein anderes großes Industrieland, Rassismus, Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit und Völkerverhetzung wieder als Massenphänomen auftauchen? Wie ist es möglich, dass neonazistische Organisationen wieder zum offiziell geduldeten...
Darauf gab es natürlich heute Morgen keine Antworten. Die Kritik von verschiedenen gesellschaftlichen Seiten an diesem ganzen Käse in Bonn ist ziemlich einhellig. Trotzdem wird sie kein Gegenstand der Erörterung in Bonn im Parlament werden. Zwischen der harten Kritik und dem, was in Bonn veranstaltet wird, stehen einige weitere Gruppen, zum Beispiel die Evangelische Kirche Deutschlands. Sie war bis vor kurzem eigentlich noch strikt gegen eine Behandlung des Artikels 16, beziehungsweise überhaupt gegen dessen Abschaffung. Inzwischen ist sie an der Spitze ihrer Gläubigen immerhin für eine Problemerkenntnis zu den Wanderungsbewegungen und sie möchten immerhin doch eine gerechte Lastenverteilung im europäischen Rahmen erreichen. Deutlicher in ihren Worten ist dagegen zum Beispiel der Caritasverband. Sie verfolgen mit großer Sorge die Vorbereitung zur Änderung des Artikel 16. Im vorliegenden Verfahren können sie keine akzeptable Vorstellung erkennen. Andere wollen zur zweiten und dritten Lesung im Bundestag direkt vor denselben gehen und diesen blockieren, also in der Woche zwischen 26. April und 30. April. Noch ganz anders reagiert der Innenminister von Stuttgart. Dieser will die schnelle 4.000 weitere Lagerplätze erreichende Masse hinknallen, damit die Kasernen endlich einer nutzvollen Bestimmung zugeführt werden. Damit will er die Kommunen entlasten, die lästigen anderen aus den Städten rauskicken und wieder ein sauberes Deutschland haben. In Freiburg sollen zum Beispiel demnächst in der Bissierstraße Flüchtlinge einziehen. Dort seien schon jetzt 700 Plätze zu belegen.
Ja, überall auf der Welt werden Frauen politisch verfolgt, erleiden massenhaft Frauenrechtsverletzungen und haben aufgrund ihres Geschlechts auch unter der speziellen Folter sexueller Gewalt zu leiden. Dennoch lehnen sich in allen Erdteilen Frauen und Lesben gegen die herrschenden Strukturen auf. Hierzu, das heißt, wie Frauen in anderen Ländern ihren politischen Kampf führen, bietet Amnesty International eine Ausstellung mit dem Titel »Frauen im Blickpunkt zwischen Auflehnung und Verfolgung« an. Die Eröffnung dieser Ausstellung ist am Sonntag, am 7. März um 20.15 Uhr im Rathaus Bad Krozingen und geht bis 20. März. So, und jetzt geht es hier um das Regionale. Regional sieht es mit den Frauenrechtlerinnen anders aus. Im Ländle Baden-Württemberg in Sachen Frauenförderung immer Schlusslicht glänzt es wieder mit der Streichung von den ganz normalen Gleichstellungsstellen. Die Badische Zeitung vom Dienstag, 2. März und Donnerstag, den 4. März, berichtet in aller Kürze über die vom südbadischen Landkreis beschlossene komplette Streichung der bisherigen Stelle der Frauenbeauftragten in Emmendingen. Die Freiburger Frauenbeauftragte Ursula Knöpfle, die in feministischen Kreisen als engagiert gilt, hat sich mit einigen Frauengruppen erfolglos dagegen gewehrt. Frau Knöpfle spricht von Stellenabbau, Projektmittelstreichungen und Wiederbesetzungssperren, Zitat, bisheriger Arbeitsplätze. Konkret belaufen sich die finanziellen Kürzungen auf 10-50% des eh schon sehr knapp bemessenen Etats. Betroffen sind vor allen Dingen die Städte Emmendingen, wegen dieser Streichung, Pforzheim, das Frauenbüro, Tübingen, da wurde eine Stelle halbiert, und Stuttgart. Auch wenn in Freiburg der Status quo bezüglich der Gleichstellungsstelle erhalten blieb, die ist in der Rempartstraße, wie ihr sicher wisst, so weiß doch jede, die sich schon einmal für ein derartiges Projekt eingesetzt hat, also irgendein feministisches Projekt, dass die Reichweite der Gleichstellungsstelle, was die Finanzierung anderer Projekte betrifft, eh sehr gering ist, beziehungsweise, um Frau Knöpfle zu zitieren, finanziell und personell auf einem sehr niedrigen Niveau angesiedelt. Wichtig für eine Sicherstellung von Arbeitsplätzen und finanziellen Mitteln, beispielsweise in der Öffentlichkeitsarbeit, sind die ja sehr wichtig, wäre eine Regelung, die in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Brandenburg bereits üblich ist, nämlich ein Gesetz, das Kommunen zur Einrichtung von Frauenbüros, wie das gerade abgesägt in Emmendingen, verpflichtet, so die BZ. Für Freiburg wäre das sogar kostengünstig, denn Bonn und die Landesregierungen müssten mitfinanzieren. Und jetzt noch ein Kommentar in eigener Sache. Die Streichung von Frauenbüros ist also auch im Zusammenhang der sexistischen Organisation von Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland zu sehen. Das schreibt die BZ nicht.
Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Hass, Expansions- und Machtsucht machen ein friedliches Zusammenleben in weiten Teilen der Welt unmöglich. Dabei wären unsere wichtigsten Aufgaben, die dringendsten anstehenden ökologischen und sozialen Probleme zu lösen. Deshalb muss sich das Europa von morgen, heute mobilisieren. So heißt es in einem Aufruf verschiedener Frauen- und Friedensgruppen aus dem Dreiländereck, die für den 14. März eine länderübergreifende Menschenkette gegen den Krieg in Bosnien organisieren wollen. Am Telefon ist nun Renate Schulze-Schier vom Verein für Frieden und Entwicklung aus Zell, einem der Organisatoren der geplanten Menschenkette. Wie ist das ganze Unternehmen entstanden und welche Gruppen tragen die geplante Menschenkette noch mit?
Also ausgegangen ist das Ganze eigentlich aus dem Elsass. Elsässer Gruppe Mouvement d'Opinion, die gibt es schon seit November, die jeden Sonntag um 18 Uhr in 30 oder 35 Städten Lichtermärsche machen gegen Völkermord. Und die sind auf mich zugekommen vom Verein Frieden und Entwicklung in Zell. Wir haben selber Demonstrationen, Mahnwachen gemacht für Frauen in Herzegowina, Bosnien, also das ist die zweite Gruppierung, die mitmacht. Und wir haben Hilfstransporte von hier aus gemacht mit unseren jugoslawischen Mitbürgern, die in Zell wohnen, sind also denen zu Hilfe gekommen. Und die dritte Initiatorin, die Deutsche, ist von der Initiative Rheinfelder Frauen gegen Massenvergewaltigung. Und in der Schweiz haben sich also auch im November zusammengefunden. Jetzt mein Verein gibt es schon seit 10 Jahren. Mhm. Und in der Schweiz hat sich das Ostermarschkomitee der ganzen Sache angenommen, also der Beantragung, aber es wird getragen von den Frauen für den Frieden und von der Friedensbruck und den Caritas und St. Katharina Werk. Also es steht eigentlich auf sehr breiten Füßen.
Zur breiteren Mobilisierung wurde schon erwähnte Resolution verfasst. Was ist mit dieser Resolution weiter geplant?
Wir wollen diese Resolution nach Straßburg geben und an alle Regierungen geben, an alle europäischen Regierungen, die im Moment betroffen sind. Und der Traum wäre wohl irgendwann eine europäische Demonstration. Also jetzt am Samstag läuft zum Beispiel in Amsterdam wieder was. Mhm. Und der Traum wäre, dass alle Europäer dann an einem Tag mal was machen.
Die Vorstellung der Gruppen, der Initiatoren dieser Menschenkette ist dabei allerdings nicht dass man auf das Handeln irgendwelcher Politiker hofft, sondern dass die Menschen die Sachen in die eigenen Hände nehmen.
Weil ich denke, wirklich der Druck muss von unten kommen. Wir haben versucht, mit Politikern zu verhandeln. Wir haben unsere Kommunalpolitiker, also die, die wir nach Bonn gewählt haben, hierher eingeladen. Mhm. Und es bestärkt uns eigentlich nur, dass der Druck von unten kommen muss.
In dem Aufruf zur Menschenkette heißt es, vor allem ist eine europäische Reaktion dringend notwendig. Was ist darunter? Wie ist das zu verstehen? Habt ihr schon über das Problem eines militärischen Einsatzes, zum Beispiel von NATO-Truppen, von WEU-Truppen, von der Bundeswehr im ehemaligen Jugoslawien diskutiert? Und was ist eure Position dazu?
Da ist die breite Palette vorhanden. Also wir haben ja auch Landsleute, Ex-Jugoslawien bei uns dabei. Und da geht es dann von, die Bosnier müssen mit Waffen ausgerüstet werden, bis über... denen müssen die Waffen weggenommen werden, also den Serben. Das ist die ganze Breite da, da haben wir auch keinen Konsens gefunden. Aber wir würden offiziell kein militärisches Eingreifen verlangen.
Wie ist denn nun der konkrete Ablauf der Menschenkette geplant? Beginnen wird das Ganze am Grenzübergang Deutschland-Frankreich und dann weiter?
Der Anmarsch ist ab 15 Uhr. Und um 16 Uhr soll die Kette stehen, bis 16.30 Uhr. Und wer will, kann sie dann hinterher am französischen Zollhäusle da noch zu einer Kundgebung treffen.
Geplant ist auch noch, dass die Ostermärsche sich mit der Menschenkette verbinden werden, dass also eine gemeinsame Demonstration in dem Sinne stattfinden wird. Weitere Infos zu der geplanten Menschenkette sind hier bei Radio Dreieckland zu erfahren, auch die Kontaktadressen zu den beteiligten Initiativen. Man kann also hier jederzeit anrufen unter 32 028 und dort Näheres erfahren.
Die Telefonnummer war 31 028. Zum nächsten Thema, die Bundesratswahl in Bern in der Schweiz. Begleitet worden ist sie von einer Schmutzkampagne gegen eine fortschrittliche Frau aus der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz. Ja, das gibt's noch. Begleitet worden ist sie auch von einem Tränengaseinsatz vor dem Bundeshaus, dem Parlament in Bern, nachdem von enttäuschten Anhängerinnen der Kandidatin nur Schneebälle geflogen waren. Wie sich die Situation nun darstellt, dazu ein telefonischer Bericht von Lokalradio aus Zürich. Zur Diskussion und zur Debatte stand mal wieder eine Frau und es wurde im Vorfeld dieser ganzen Wahl heftig gegen diese Frau geschossen. Nun gab es ein Ergebnis, das etwas unerwartet war. Die Frau ist nicht gewählt worden und was ist stattdessen herausgekommen?
Ja, gewählt wurde ein anderer Kandidat, das heißt, er hat eigentlich gar nicht mehr offiziell kandidiert, er war im Vorfeld im Gespräch, es ist ein anderer SP-Mann, eben der jetzt von den Bürgerlichen gewählt wurde mit einem absoluten Mehr. Das heißt, wenn er die Wahl annimmt, dann wäre er im Bundesrat. Er hat jetzt aber diese Wahl mal noch nicht angenommen, auf Druck seiner Fraktion, also auf Druck der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, der SPS. Wie das jetzt weitergeht, das heißt natürlich, es gibt ein Entscheid, muss gefällt werden in der SPS, ob sie diese Wahl akzeptieren und, oder nicht und wenn nicht, was sie dann machen. Und so, ich habe jetzt heute so ein bisschen rumgehört und das war gestern ein Stück weit natürlich auch schon klar, dass der größte Teil der Frauen, aber auch ein großer Teil der SPS-Basisleute gegen diese Wahl sind, dieses SP-Mannes. Und dafür sind, dass die Christiane Brunner nochmal zur Kandidatur aufgestellt wird. Also das heißt, das wäre nächsten Mittwoch, würde das anstehen, dass sie nochmal kandidieren würde. Und dann würde sie gewählt oder nicht gewählt. Also es wäre dann nochmals ein Entscheid von den bürgerlichen Parteien in den Parlamenten, sie zu wählen oder nicht. Und die Frage ist ja dann wiederum, was passiert, wenn sie nochmals nicht gewählt wird, oder?
Der größte Teil der bürgerlichen Parteien hatte sich gestern schon gegen sie ausgesprochen.
Nur bei den Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen war eher eine befürwortende Zustimmung für sie zunächst vor der Wahl gewesen. Jetzt steht es also offenbar an, wie die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sich zukünftig entscheiden. Könnte es zu einer Spaltung kommen?
Ja, das denke ich, ist die eine Frage. Also ich kann vielleicht so kurz sagen, wie das jetzt ablaufen wird. Also es gibt, das war schon länger angesagt und hat jetzt natürlich einen ziemlich aktuellen Aufhänger gekriegt. Es war schon länger geplant für nächsten Samstag die Frauenkonferenz der SPS hier in Zürich. Und die war eigentlich geplant zu einem anderen Thema. Und da wird es jetzt natürlich um Christiane Brunner und die Bundesratswahl gehen. Und was ich jetzt heute gehört habe von der SPS Frauenkommission, ist klar, sie werden dafür kämpfen, diese nochmalige Kandidatur von Christiane Brunner durchzusetzen. Was gleichzeitig am Samstag auch stattfindet, ist die eine außerordentliche Sitzung der SPS Parteileitung, die eben auch darüber diskutieren wird. Die haben sich jetzt eben auch noch, werden sich auch nach Zürich begeben am Samstag, um auch mitzukriegen, was an der SPS-Frauenkonferenz läuft. Ich denke, da wird so klar, am Samstag wird klar werden, wie die SPS-Führung bzw. die Frauen, wie dieser Fight ausgeht. Und ich denke, entweder kommt es da schon zu einem gewissen Bruch. Es kann aber auch sein, dass sie sich mal so weit noch einigen und eben die Christiane Brunner nochmals zur Kandidatur bringen nächste Woche. Wenn sie nicht gewählt wird, dann geht es um die Frage des Regierungsaustritts. Und diese Frage hat die SPS Schweiz in den letzten 10 Jahren schon mehrmals diskutiert. Also an Parteitagen, vor 10 Jahren war es ein ähnlicher Grund. Es wurde ebenfalls eine SPS-Kandidatin nicht in den Bundesrat gewählt, dafür ein SPS-Kandidat. Bisher wurde der Regierungsaustritt immer abgelehnt und die Frage wäre, wie das diesmal rauskommen könnte. Es könnte sein, dass von der Basis her, denke ich, würde das kommen, dass doch der Regierungsaustritt durchkommt. Es kann aber auch sein, dass die Leitung und die Gesamtpartei schlussendlich doch entscheidet, in der Regierung zu verbleiben. Und das könnte ich mir vorstellen, könnte dann allenfalls zu massiven Parteiaustritten führen oder zu einer Parteispaltung.
Das ist nun die Frage der Reaktion auf der Ebene der Partei, der SPS. Mhm. Gibt es auch eine Reaktion auf der Ebene der außerparlamentarischen Gruppierung? Oder war es nicht erwartet worden, dass auch dieses Mal wieder im Schweizer Parlament eine Frau nicht zur Bundesrätin gewählt werden wird?
Ich denke, es war so in den letzten paar Tagen vor der Wahl, wurde es eher klar, dass es in diese Richtung gehen könnte. Es ist aber so, dass bisher eigentlich außerparlamentarische Gruppen nicht sehr stark sich damit auseinandergesetzt haben oder irgendwie öffentlich zumindest nicht. Was jetzt eben läuft, ist von SPS-Frauen her, von den Gewerkschaften her, von Frauenkommissionen in den Gewerkschaften und von einzelnen Frauenorganisationen, also darunter zum Beispiel die OFRA, eine der größeren Frauenorganisationen, also die nicht selber als Partei funktioniert, aber doch zu einem großen Teil parlamentarische Politik macht. Also alle diese Gruppen unterstützen natürlich eine nochmalige Kandidatur von Christiane Brunner.
Und endgültige Klarheit darüber, wie das Ergebnis sein wird, wird erst nächsten Mittwoch zu kriegen sein. Wird nächsten Mittwoch. El macho se marchó sin decir nada, sin gritos, sin dejar ni una mirada. Chichi se recostó cuanto esperaba, hasta que amaneció sola en la cama. Ella se levantó sin plan de nada, sin diario, sin qué hacer. Ella sea tu mujer, macho, macho Pérez, macho.
Die Gruppe, von der im Folgenden die Rede ist, ist bekannt geworden durch den früheren Pershing 2-Standort Mutlangen. Ihre Aktivitäten richteten sich zunächst erstmal darauf, die Rüstungsstationierungsprogramme der deutschen Bundesregierung zu verhindern. Ziviler Ungehorsam bis zur Abrüstung. Mahnwachen, Fasten gegen die Atomkonzerne bzw. die Atomrüstung. Darauf folgende Prozesse mit Bestrafungen bis hin zu Gefängnis. Die Gruppe in Mutlangen, organisiert im Karl-Kabat-Haus, ist aber nicht bei diesen Aktivitäten stehen geblieben. Sie wollten auch die Ursachen für die Rüstung und auch die Auswirkungen der Rüstung auf andere Länder feststellen. Und dabei sind sie unter anderem auch in die Türkei gereist. Etwas, was sie zunächst vorhatten, in der Schilderung eines Vertreters dieser Flugstabgruppe aus Mutlangen.
Wir wollten damals Menschen suchen, die aus ihren Dörfern vertrieben worden sind und mit denen die Rückkehr in ihr Dorf besprechen und sozusagen eine internationale Begleitung in ihr Dorf zurück organisieren. Es hat sich herausgestellt, dass das unsere Kräfte übersteigt und in der momentan doch sehr zugespitzten Lage ziemlich hoffnungslos ist. Wir haben dann das Projekt insofern reduziert, sage ich mal mit Anführungszeichen, als wir jetzt die nächsten Jahre, ich weiß nicht wie lange, die Kontakte dort halten wollen, sprich regelmäßig hinfahren, um die Kontakte aufzufrischen, um die Menschen dort zu begleiten ein Stück weit und deutlich zu machen, da gibt es deutsche und internationale Öffentlichkeit, die drauf guckt, was mit den Menschen passiert.
Eine solche Reise wollen zwei dieses Jahr vom Karl-Kabat-Haus aus Mutlangen auch wieder unternehmen, auch wieder in die Türkei, in das kurdische Gebiet. Etwas mulmig scheint es ihnen doch zu sein bei dieser Reise, in dieser Jahreszeit und in diese Region.
Also offen gestanden geht es mir manchmal so, dass ich denke, also das Beste wäre es vielleicht, wenn wir direkt am Zoll schon wieder zurückgeschickt werden, weil dann hätten wir das ganze Problem erst einmal zwangsweise vom Hals. Ich will damit sagen, mir macht das natürlich schon ziemliche Angst. Ich sehe da auch einiges an Schwierigkeiten auf uns zukommen. Trotzdem denke ich, ist es notwendig, in dieses Gebiet zu reisen. Ist es notwendig, die Menschen dort zu begleiten und hier zu berichten, was dort unten passiert.
Am 5. März wollen die beiden abreisen und dann über Ankara in das kurdische Gebiet. Dort wollen sie bis über die Nevros-Feierlichkeiten, die am 21. März stattfinden werden, bleiben.
Wir werden dann weiterreisen nach Diyarbakir, dort noch ein paar Gespräche haben mit Menschenrechtsvereinen und haben dann vor, weiterzureisen über die Strecke Cisre-Şırnak-Hakkari bis nach Van, sodass wir etwa um den 17. März rum in Van ankommen und wollen halt auf der Fahrt dorthin Orte besuchen, die mit Hilfe deutscher Waffen zerstört worden sind und mit Opfern deutscher Waffen auch sprechen und werden dann in Van, das ist sozusagen im äußersten Südosten, den Vorsitzenden vom Menschenrechtsverein einige Tage begleiten. Dieser Mensch steht also in Van relativ hoch auf der Abschussliste, ist also sehr gefährdet. Und wir hoffen, dass dadurch, dass wir ihn einige Tage begleiten, dass deutlich wird, dass das international zumindest mal Aufsehen erregt, wenn er umgebracht wird. Und wir werden in Van dann auch am Nevros-Tag sein, hoffe ich. Also vorausgesetzt, wir werden vorher nicht rausgeschmissen.
Ob das passiert, ist derzeit schlecht vorherzusagen. Jedenfalls ist klar, dass auch in den letzten Tagen und Wochen wieder erneut einige Menschen, auch Mitarbeiter von lokalen Menschenrechtsvereinen, Rechtsanwälte, Ärzte, erschossen worden sind. Ein sogenannter Autounfall oder eine unbekannte Person. Das Ergebnis sind jedenfalls Tote. Zum Beispiel in Tunceli. Der Rechtsanwalt Metin Khan und der Arzt Hasan Kaya sind am 21. Februar zu einem Unfall gerufen worden. Anschließend wurde nichts mehr von ihnen gehört. Einige Tage später werden ihre beiden Körper tot an einer Brücke in Tunceli aufgefunden. Die Hände gefesselt, gefoltert und durch Kopfschüsse getötet. Das ergibt derzeit die Lage und auch die Gefährlichkeit für Besuche, auch ausländische Delegationen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, in die Türkei zu reisen, auch gerade anlässlich der Nevros-Feierlichkeiten, die am 21. März stattfinden wird. Diese kleine Gruppe aus Mutlangen wird in Diyarbakir auch versuchen, mit Stefan Waldberg Kontakt aufzunehmen. Dort im Gefängnis von Diyarbakir wird derzeit seit dem 12. Februar ein Hungerstreik durchgeführt und nach unseren Informationen hält er auch nach wie vor an. Besuche im Gefängnis von Diyarbakir sind offensichtlich verboten in der derzeitigen Situation. Ob die beiden doch reinkommen, ist noch relativ ungewiss. Auf alle Fälle wollen sie es versuchen.
Schon um deutlich zu machen, dass hier drauf geguckt wird, was mit den mit Stefan Waldberg insbesondere und aber auch mit anderen kurdischen Gefangenen passiert.
Und unter den vielen Grüße und Solidaritätsgrüße, die wir tagtäglich hier im Radio bekommen in Bezug auf Stefan Waldberg und seine Gefangenschaft, in seine Inhaftierung in der Türkei, hätte ich gerne vielleicht ein paar Auszüge aus verschiedenen Briefen lesen, weil ein bisschen so ein Panorama, ein Überblick bilden von dem, was so existiert und was die Leute denken, vor allem die internationale Presse. Zum Beispiel der Presseverband aus Granada hat sich sehr mobilisiert für die Freilassung von Stefan und hat da bewirkt, dass im Gemeinderat von Granada, Partnerstaat von Freiburg, auch sich ein bisschen zumindest diplomatische Gespräche in Gang gebracht werden. Dann eine Gruppe von Menschenrechtlerinnen aus ganz Andalusien haben dazu aufgerufen, unter dem Motto Verletzung der Menschenrechte. Dann ein Radio zum Beispiel aus die Arbeiterinnen von einem Radio, Radio Cultural Campesina aus Teocelo, Veracruz, Mexiko, haben nicht nur uns Briefe geschickt, sondern auch zum Beispiel an Klaus Kinkel, aus dem Minister. Und ein Auszug davon, Zitat, unser Kollege wurde am 22. Oktober letzten Jahres auf den Rückweg in die Heimat festgenommen und anschließend gefoltert. Die Deutsche Journalistengewerkschaft bezeichnete dies als eine Art legalen Terrorismus, an dem die deutsche Regierung anscheinend beteiligt sei, dass sie bis jetzt keinerlei Schritte unternommen habe, welche ihre Interesse zeigen könnten, die Rechte eines Landmannes zu verteidigen. Es wird vermutet, dass Deutschland seine Beziehungen zur Türkei nicht opfern will, da Deutschland weiterhin Waffen und vor allem Bombenflugzeuge an die Türkei verkauft. Vielleicht ist dies der Grund, warum die deutsche Regierung einen Journalisten, der beschuldigt wird, der eigene Regierung zu behindern, nicht verteidigt. In einem weiteren Brief, diesmal an den Präsidenten der Türkei, steht dort, Zitat, wir mexikanischen Journalistinnen bitten Sie darum, unseren Kollegen Stefan Waldberg freizulassen, damit wir den Gerüchten keinen Glauben schenken zu müssen, dass sich die türkische und die deutsche Regierung zusammengetan haben, um weiterhin die kurdische Zivilbevölkerung, die im Laufe von 8 Jahren 5.400 Todesopfer zu beklagen hatte, anzugreifen. Waldberg tat nur eines, seine journalistische Pflicht zu erfüllen.
Wir haben heute Nachmittag ganz kurz vor der Sendung noch einmal aktuelle Nachrichten aus Diyarbakir erhalten. Der dortige Menschenrechtsverein berichtet, dass sich in dem Hungerstreik im Knast von Diyarbakir 283 Gefangene beteiligen. Es geht immer wechselweise weiter und in verschiedenen anderen Gefängnissen in Kurdistan haben sich weitere Gefangene diesem Hungerstreik angeschlossen. Es gibt eine Erklärung der Gefangenenvertreter aus Diyarbakir, die heißt etwa folgt: Mit dem Überfall zum ersten Mal am 3. Februar und dem zweiten Überfall am 9. Februar ist es alles viel schlimmer geworden. Und jetzt werden auch die Fluchten aus Gefängnissen, es gab zwei Fluchten, wo verschiedene Gefangene freigekommen sind, als Vorwand gezeigt. Und damit übt man Druck auf uns aus. Jede Art von Druck, Folter und auch die Anmaßungen. Unsere Freunde, die zum Gericht gehen, werden gefoltert. An Prozessen ist es uns nicht mehr möglich, uns zu verteidigen. Und gegen das alles haben wir am 8. Februar, nicht wie am 12., wie vorhin erwähnt, den Hungerstreik angefangen.
Wanted terrorist. The world's most wanted terrorist.
Public enemy number one in Peru facing execution.
Being a revolutionary is no crime, so why is Gonzalo doing time?
Inside, his life is on the line.
Fujimori ain't nothing but slime.
They accuse Gonzalo of treason,
but don't you know he's got good reason?
And when they try to push you down,
organize to turn it around.
And when the slave master says obey,
you gotta find a way to make the bloodsuckers pay.
We are ready to die, or we're ready to see.
Mehrere hundert Menschen trafen sich letztes Wochenende in Duisburg, um über die weitere Solidaritätsarbeit für den seit dem 12. September 1992 in totaler Isolationshaft sitzenden Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Perus, hier besser bekannt als Leuchtender Pfad, zu beraten. Selbst aus fernen Ländern wie Hawaii oder Bangladesch reisten Delegierte an. Auf dem Kongress sprachen unter anderem die Schwiegereltern von Dr. Guzman, dem inhaftierten Führer des Leuchtenden Pfades, sowie der Herausgeber der peruanischen Oppositionszeitung El Diario, Luis Beucher. Auf der Veranstaltung, die 2 Tage dauerte, betonten die Delegierten und Teilnehmerinnen, dass die Kampagne zur Verteidigung des Lebens von Dr. Abimael Guzman, der bereits 20 Kilogramm in der Haft verloren hat, fortgeführt und intensiviert werden müsse. Im Eröffnungsreferat von Masud Rahimi, dem provisorischen Koordinator des Notkomitees, wurde auch auf die schändliche Rolle von Amnesty International hingewiesen, dass im Falle Dr. Guzmans, dem derzeit wichtigsten politischen Gefangenen der Welt, so die Veranstalter, nur zögerlich und nach massiven Protesten der Öffentlichkeit beginnt, sich der Sache anzunehmen. In ihren Berichten beschrieben die Delegierten die weltweite Unterstützung, die Dr. Guzman erhält. So zum Beispiel von den 150 Gefangenen des Leavenworth-Gefängnisses in den USA, einer Bergarbeiterfrauen-Aktionsgruppe aus Großbritannien, Musikern wie Lyndon Crazy Johnson oder Sinéad O'Connor, Anwälten wie zum Beispiel der Verteidiger der Cardiff 3 oder Arthur Scargill, der berühmte Bergarbeiterführer. Die Liste ließe sich beliebig weiterführen. Tosender Beifall aller Anwesenden begleitete die im Gefängnis aufgenommene Rede Dr. Guzmans und der Video des britischen Senders Channel 4, die Leute vom Leuchtenden Pfad. Wer sind aber nun diese Leute vom Leuchtenden Pfad, die ihren Vorsitzenden einfach nur Präsident Gonzalo nennen und von Teilen der westeuropäischen Soli-Bewegung gemieden werden wie das Weihwasser vom Teufel? Anfang der 60er Jahre entwickelte sich im Regionalkomitee von Ayacucho die Fraktion um Gonzalo im Widerstand zur revisionistischen Entartung der KP Perus. Bis Ende der 70er dauerte diese Auseinandersetzung, bis dann am 17. Mai 1980 die erste bewaffnete Aktion stattfand. Heute kontrolliert der Sendero große Teile des Landes und spricht vom strategischen Gleichgewicht. Die Politik des Sendero polarisiert. Sie zieht mit seltener Klarheit einen Trennungsstrich zwischen bürgerlichem Reformismus und kommunistischer Ideologie, zwischen Dogmatismus und proletarischer Dominanz. Die Leute vom Leuchtenden Pfad rechnen nun fest damit, in ein paar Jahren in Peru die Macht übernehmen zu können. Die immer größer werdende Unterstützung, gerade der armen Indio-Bevölkerung, scheint sie in ihrer Überzeugung zu rechtfertigen. Selbst die Verhaftung ihres Führers konnte die Partei nicht zerschlagen, so wie der Diktator Perus Fujimori vorhersagte. Im Gegenteil, die Führung ist inzwischen wieder aufgebaut worden. Die Kommunalwahlen Fujimoris waren ein Schlag ins Wasser. Der leuchtende Pfad hat das, wovon die westeuropäische und insbesondere Teile der deutschen linken Szene nur träumt. Die Verbundenheit und Liebe zum eigenen Volk, aber auch den Hass gegen dessen Ausbeuter und den unbedingten Willen zum Sieg. Einen Sieg, der in den befreiten Gebieten, den sogenannten offenen Unterstützungsbasen der neuen Republik, schon anfängt Wirklichkeit zu werden und vielleicht nicht allzu ferner Zukunft sich auf ganz Perus erstrecken könnte. Jetzt wird in Freiburg diskutiert, ein Solidaritätskomitee für Peru zu gründen. Interessierte können sich schriftlich an die Peru-Solidarität wenden. Postadresse ist die Buchhandlung Jos Fritz in der Wilhelmstraße 15 in Freiburg.
Combatiente guerrillero, como corazón que las voces te das, ven dime como en los Andes, que está floreciendo la guerra popular. Se ve la bandera en la cumbre, señalando el rumbo al nuevo Perú, el mundo de la voz es más.
Ja, der nächste Beitrag, da geht es um die Arbeitsbedingungen der Bananeros. Das sind die Arbeiter auf den Bananenplantagen in Mittel- und Lateinamerika. Die Banane ist nicht mehr wie einst die Nahrung der Sklaven unterwegs zu ihren zukünftigen Herren. Seit 100 Jahren bleiben die Sklaven vor Ort in den Bananenfeldern von Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, Kolumbien, Ecuador und einigen Inseln der Karibik. Die in der Bundesrepublik konsumierten Dollarbananen aus Mittelamerika werden von ganzen drei Multis monopolisiert. Die setzen 6 der 9 Tonnen Bananen, die aus Mittelamerika exportiert werden, um. Es sind dies Castland Cook, das ist Dole, Chiquita Brands und Del Monte. Sie betreiben den Anbau in großen Plantagen und erzielen dadurch Produktionskosten, die bis zu 50% niedriger sind als die der AKP-Staaten. Die AKP-Staaten, das sind die ehemaligen britischen und französischen Kolonialgebiete in der Karibik. Nehmen wir das Beispiel Costa Rica. Die Bananenproduzenten versuchen seit 1991, Costa Rica an die erste Stelle der Produzenten zu bringen. Durch den Preisverfall des Kaffees mussten alle Kaffeeexporte eingestellt werden. Bananen sollen nun die neuen Märkte im Osten überschwemmen. Der ökologische und soziale Preis dafür ist hoch. Bis 1995 sollen die Anbauflächen mehr als verdoppelt werden. 25.000 Hektar Land sind bereits abgeholzt. Die Folgen? Da der Wald die starken tropischen Regenfälle nicht mehr absorbiert, nehmen Überschwemmungen, die starke Verwüstungen anrichten, in letzter Zeit immer mehr zu.
Die neu eingerichteten Plantagen sind schwer erreichbar. Fremde haben keinen Zutritt. Dort, wo die Plantagen in dem schwer zugänglichen Gebiete Zugänge haben, sind diese vom bewaffneten Posten kontrolliert. Beabsichtigt ist, die furchtbaren Arbeitsbedingungen nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Kleinbäuerinnen wurden von ihren Landflächen vertrieben und zu Plantagenarbeiter gemacht, deren Arbeitsbedingungen sich weiter verschlechtert haben. Nach Angaben von Gewerkschaften, Umwelt- und Kirchenorganisationen werden die meisten Arbeitsverträge nur noch für 2 Monate abgeschlossen. Das Leben der Bananeros oder Bananeras reduziert sich auf Arbeit und Schlafen. Wer brav war und nicht mit einer Gewerkschaft aufmuckte, darf vielleicht bleiben. Weder Sozialversicherung noch Überstunden werden bezahlt. Was früher die 48-Stunden-Woche gesetzlich verankert und Überstunden bezahlt, beginnt heute die Arbeit auf den Plantagen um 5 Uhr morgens und endet um 21 oder 22 Uhr. Untergebracht sind die Bananeros in Bretabun als Massenunterkünfte ohne Familienleben. Alkohol, Prostitution und immer mehr Verfallen den Crack. Einer Billigvariante von Kokain, das in einer Colaflasche aufgelöst und geschnupfelt wird. Viele der Arbeiter kommen aus dem benachbarten Nicaragua auf illegalem Weg über die Grenze und sind als Schutz- und rechtlose Saisonarbeiter die ideale Arbeitskraft für die Bananengesellschaft.
Durch Spendengelder aus den USA sind allein in den letzten 3 Jahren über 2 Dutzend neue Kirchen auf den Plantagen gebaut worden. Sie sind allerdings nicht traditionell katholisch, sondern zählen zu evangelischen Sekten. Die katholische Kirche liegt mit den Bananenmultis im Clinch, seit sich ihr Bischof gegen den ungehemmten Ausbau der Plantagen ausgesprochen hat. Ihren Einfluss wurde seitdem erheblich eingeschränkt. Viele Menschen werden durch den übermäßigen Pestizide-Einsatz krank.
Ich war 5-mal schwanger, aber jedes Mal habe ich das Kind verloren. Zuerst dachte ich, der Grund liegt bei mir, aber dann stellte sich heraus, dass es an ihm lag.
Mehrere tausend Plantagenarbeiter aus Costa Rica und ihre Lebensgefährtinnen erlitten Ähnliches. Oder sie hatten überhaupt keine Hoffnung auf Nachwuchs. Außer der Sterilität haben die Männer gemeinsam, dass sie auf Bananenplantagen der Standard Fruit Company arbeiteten und dabei mit Schädlingsbekämpfungsmitteln in Berührung kamen. Ist den Multis neben ungeheuren ökologischen Zerstörungen so auch eine heimliche Bevölkerungspolitik gelungen? In Costa Rica werden jährlich im Durchschnitt 195 Kilogramm Schädlingsbekämpfungsmittel je Quadratkilometer ausgebracht, mehr als das 10-fache des Weltdurchschnitts. Die Böden werden kontaminiert, es gelangen Gifte in die Brunnen, verseuchen die Flüsse. Die Arbeiter bekommen Ekzeme an den Händen, wenn sie den Früchten Plastikhüllen umstülpen, denn die werden geschützt. Diese Schutztüten sind allerdings innen mit einem chemischen Wachstumshemmer besprüht.
Das sind nur ein paar Beispiele für die Auswirkungen des hemmungslosen Gifteinsatzes auf den großen Bananenplantagen. Inzwischen droht den Arbeitern der soziale Absturz, denn die neuen Märkte Europas sind nicht in der Lage, die immer wahrscheinlich werdende Überproduktion aufzunehmen. Der Grund: die Nachfrage sinkt, weil die Menschen dort nicht zahlungsfähig sind. Für Costa Rica droht eine Katastrophe. 400.000 Familien wären in ihrer Existenz bedroht. Die Exporteinnahmen Costa Ricas würden um 60% sinken. Inzwischen haben aber auch die Bananeros Organisationen gegründet. Über Gewerkschaften und den Verband zum Schutze der Arbeiter und der Umwelt werden wir demnächst berichten, wen es geht, dann am Donnerstag.
Ja, wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Es gibt innerhalb der Reihe Fremdenangst und Ausländerfeindlichkeit der Volkshochschule. Eine Veranstaltung, da spricht Hermann Ühlein von der Flüchtlings- und Aussiedlerhilfe des Deutschen Caritasverbandes, und zwar am Mittwoch, den 10. März um 20 Uhr über das Thema Mut zur Solidarität und die Folgen der Asylrechtsdiskussion. Der Vortrag, der in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk der Erzdiözese und der evangelischen Erwachsenenbildung veranstaltet wird, findet im Kolbing-Kolleg Hilderstraße 39 statt.
Im Zusammenhang mit der Diskussion um Rechtsextremismus findet am Samstag, 6. März, um 10 Uhr.